Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Amerika hat keinen wahrhaftigeren Freund als Großbritannien, würdigte George W. Bush einst die scheinbar bedingungslose Solidarität der Briten nach den Anschlägen vom 11. September, mit der sie den Amerikanern dann bis in den Irakkrieg folgten. Der amtierende US-Präsident, der mag Pathos bekanntlich ja noch mehr und packte, vielleicht noch überwältigt vom pompösen Staatsbankett im Buckingham Palace gestern Abend, noch eins drauf. Das britisch-amerikanische Bündnis sei das, Zitat, bedeutendste, das die Welt je gesehen hat. Und wo er gerade dabei war, Komplimente zu verteilen, zollte Donald Trump der scheidenden Premierministerin Theresa May, die er oft genug düpiert hatte, diesmal höchsten Respekt und versprach den Briten nach dem Brexit ein, ebenfalls Zitat, phänomenales Handelsabkommen. Ob die so oft beschworene besondere Partnerschaft aber wirklich so noch existiert und in London heute mehr rauskam als nur warme Worte, fasst Alexander Westermann zusammen.
Eine Wirtschaftsallianz zwischen Großbritannien und den USA für die Zeit nach dem Brexit zu schmieden. Das war wohl das Kalkül von Premierministerin Theresa May, als sie diesen Besuch vor mehr als 2,5 Jahren anbahnte. Heute Morgen dann also ein Business-Frühstück mit Wirtschaftsvertretern, dem Präsidenten und einer Premierministerin, deren Brexit-Politik sie mittlerweile das Amt gekostet hat. Ich glaube, es sind große Möglichkeiten, die sich unseren Ländern in der Zukunft bieten und natürlich auch Herausforderungen. Ich denke, wir werden ein sehr substanzielles Handelsabkommen schließen. Es wird ein sehr fairer Deal und ich denke, dass Ihre Leute ihn wollen und auch meine. Und wir werden das hinkriegen. Dabei könne ein Marktzugang für amerikanische Unternehmen zum NHS, dem britischen staatlichen Gesundheitssystem, allerdings nicht ausgeklammert werden, betonte Trump. Für viele Briten ein No-Go und ein Grund, der heute tausende Menschen in London auf die Straße treibt, allerdings weniger als erwartet. Ein Karneval des Widerstands soll es sein, ganz unterschiedliche Gruppen, vereint in ihrer Abneigung gegen die Politik des US-Präsidenten. Er hasst Frauen und Frauenrechte, LGBT und Transsexuelle. Trump macht einfach genau das Falsche in Bezug auf das Klima. Das Abkommen von Paris aufzukündigen, ist einfach schrecklich. Er kommt, um unser geliebtes Gesundheitssystem aufzukaufen, das wir so schätzen. Auch Oppositionsführer Jeremy Corbyn ist dabei. Gestern erst war er demonstrativ dem offiziellen Staatsbankett ferngeblieben. Amerikanischen Firmen unser Gesundheitssystem anzubieten, damit sie hierher kommen und alles übernehmen, das kann nicht sein. Die Proteste, kurz nachdem Trump an ihnen vorbeirollt, bezeichnet er sie als Fake News. Trump hatte May als erste Regierungschefin nach seinem Amtsantritt im Weißen Haus empfangen. Jetzt ist er ihr letzter Staatsgast. Das Rennen um Mays Nachfolge hat schon längst begonnen, die Gespräche in der Downing Street wohl nur noch Kulisse. Der Brexit aber, daran lässt Trump keinen Zweifel, sei etwas Gutes. Der Brexit wird kommen und er sollte auch kommen. Das ist ein großartiges Land, das eine eigene Identität haben will, die Kontrolle über die eigenen Grenzen, sein eigenes Ding machen will. Dieses Land verdient einen speziellen Platz. Und zu May gewandt sagt er, dir wird vieles vielleicht nicht angerechnet, aber du hast Verdienstvolles geleistet. Der Blick des US-Präsidenten aber, er ist in die Zukunft gerichtet. Kurz nach dem Treffen mit May empfängt der Brexit-Hardliner wie Nigel Farage zu Gesprächen in der US-Residenz. Um sich dann kurz darauf bei der königlichen Familie für die gestrige Einladung zu revanchieren. Es ist ein Besuch wohl ganz nach dem Geschmack des US-Präsidenten.
Ja, dieser Besuch von US-Präsident Trump in Großbritannien. Dazu jetzt ein Kommentar von Annette Dittert vom Norddeutschen Rundfunk.
Donald Trump hat bekommen, was er wollte. Noch im Landeanflug beleidigte er den muslimischen Bürgermeister von London als Totalversager. Eine kalkulierte Provokation an seine Wähler zu Hause, die dort gut angekommen sein dürfte. Das war der Appetizer. Und als Hauptspeise dann heute das ganze Land. Denn Trumps schamlose Einmischung zugunsten eines chaotischen EU-Ausstiegs könnte die Briten jetzt noch näher an den Abgrund treiben. Weit beunruhigender als Trumps rücksichtslose Egozentrik sind nämlich die Tories, die sich nun in ihrem Irrglauben bestärkt sehen, die EU in einem heroischen Akt nationalen Patriotismus verlassen zu müssen. Koste es, was es wolle. Denn da ist ja jetzt Trump und sein möglicher Deal, der weiße Ritter, der den Briten nach dem Sprung von der Klippe im freien Fall das Sicherheitsnetz hinhält. Aber wo Trump die Briten heute einmal mehr in der Illusion der eigenen Großartigkeit bestärkte, meinte er das Gegenteil. Denn Trump weiß, was er tut. Je weiter sich Großbritannien von Brüssel entfernt, desto mehr verliert die EU an Bedeutung und desto schwächer wird Großbritannien. Ein No-Deal würde regierungseigenen Studien zufolge die britische Wirtschaft über die nächsten 15 Jahre um 9% schrumpfen lassen. Es ist schlimm genug, dass Mays potenzielle Nachfolger das mittlerweile für ein Detail halten, das man der eigenen Größe opfern muss. Schlimmer ist, dass sie nicht sehen, wie abhängig ein derart geschwächtes Land, nicht nur symbolisch, sondern de facto von den Trumps dieser Welt wird. Die dreiste Beleidigung des Londoner Bürgermeisters könnte da am Ende nur ein leichter Vorgeschmack gewesen sein.
Annette Dittert kommentierte. Sie hat sich selbst aus dem Spiel genommen und wird nun mehr Zeit haben, auf der Bank Platz zu nehmen. Und natürlich ist es eine rote Bank, die vor ihrem Wohnhaus in Weiler bei Main in der Eifel steht. Andrea Nahles tauscht Politstress gegen Landidylle. Aber sie kniff zum Abschied nicht, sondern verabschiedete sich persönlich von der Truppe in der SPD, aus der er offenbar der meiste Wind entgegenblies. Der SPD-Fraktion im Bundestag. Ursprünglich hatte Nahles mit einer vorgezogenen Wahl der Fraktionsspitze bei der heutigen Sitzung eine Entscheidung im Machtkampf erzwingen wollen. Es kam bekanntlich anders. Christine Schweizer.
Gutes Essen, dazu ein Pilz und eine frische Brise Wannsee. Die Spargelfahrt der Seeheimer, das Who is Who, der SPD lädt zur Bootspartie. Hier werden Parteichefs, vielleicht auch Kanzlerkandidaten, groß oder klein geredet. Der konservative Kreis der SPD hat Einfluss in der Partei. Klare Worte, klare Kante, für offene Kritik sind die Seeheimer bekannt, auch an der scheidenden Partei- und Fraktionschefin. Heute mag allerdings niemand offen nachtreten.
Ich glaube, das gab in der Partei, bei den Mitgliedern, auch in der Bevölkerung Umfragen, dass Andrea Nahles nicht wirklich viel Unterstützung hatte. Und das hat sich dann noch in die Fraktion durchgeschlagen. Das haben viele ungefiltert mitgebracht. Und wie gesagt, ihr Humor, der ist nicht jedem eingängig gewesen. Im Nachhinein hätte man und man hätte müssen, aber es ist jetzt, wie es ist. Und jetzt muss man nach vorne gucken.
Zuletzt ließen die Kritiker aus den eigenen Reihen kein gutes Haar an der Parteichefin und ihrem Führungsstil. Vermeintliche Gegenkandidaten für den Fraktionsvorsitz wurden in Stellung gebracht. Bei der Fraktionssitzung heute machen sich die Kritiker rar. Auch von den möglichen Nachfolgern ist nichts mehr zu hören. Nahles ist auf dem Weg zu ihrer letzten Sitzung. Sie spricht nur kurz.
Das war sehr emotional, muss ich sagen. Ich danke ihr ganz herzlich für ihre Arbeit. Die letzte Woche hat gezeigt, dass Politik sehr brutal sein kann.
Er soll es jetzt richten. Erst einmal zumindest der neue Interimschef stellt sich vor.
Mein Name ist Rolf Mützenich.
Mützenich ist Fraktionsvize. Er gilt als ruhiger und überlegter Pragmatiker. Er soll die Sozialdemokraten im Bundestag bis zum Herbst führen. Mützenich wirbt für den Verbleib in der Großen Koalition.
Deswegen haben wir auch mit der Union heute Morgen verabredet, dass wir wichtige Gesetzentwürfe am Freitag zu behandeln haben. Und das zeigt noch mal, wie ernsthaft und wie konzentriert wir auch weiterhin diesen Koalitionsvertrag bearbeiten werden.
Noch mehr sozialdemokratische Themen, das motiviert auch die Bootsgäste auf dem Wannsee.
Ich freue mich, dass wir heute mit Hubertus Heil und Jens Spahn gemeinsam die Ergebnisse der konzertierten Aktion Pflege vorstellen konnten. Da geht es um Inhalte, da geht es um Themen, da geht es darum, dass Menschen von uns erwarten, dass wir Lösungen finden für Dinge, die einfach anstehen. Und darauf muss die SPD sich jetzt auch konzentrieren, zusammenstehen, sich nicht gegenseitig ans Schienbein treten.
Bloß keine Personaldebatten mehr. Zumindest die Regierungsmannschaft der SPD will das Schiff erstmal auf Regierungskurs halten.
Vertiefen wir das nochmal mit Tina Hassel, die Leiterin unseres Hauptstadtstudios in Berlin. Tina, nach dieser mitunter, wir haben es gesehen, sehr emotionalen letzten Sitzung mit Andrea Nahles, gibt es ja innerhalb der SPD-Fraktion jetzt sowas wie eine Aufbruchsstimmung?
Nun, Ingo, Aufbruchstimmung ist vielleicht zu viel gesagt, aber Erleichterung, dass jetzt die Chance für einen Neuanfang besteht, die war heute schon zu spüren. Es war emotional, das haben wir ja auch gerade gehört. Und es war in gewisser Weise versöhnlicher Tag, weil diese Botschaft auch Andrea Nahles gesendet hat. Denn sie hat gesagt, ich ziehe mich aus der Politik zurück, aber ich bleibe der Partei erhalten. Ich bleibe in der SPD, also schon eine gewisse Erleichterung, dass man jetzt einen Schnitt macht, einen brutalen, aber jetzt auch nach vorne gucken könnte.
Für den Umgang der SPD mit ihrer Führung ist die Partei ja stark kritisiert worden, sowohl von außen als auch von innen. Findet da denn jetzt auch eine Debatte über Stil und Umgang miteinander statt?
Ja, das hatte wirklich seit Sonntag ein echtes Erschrecken auch in den eigenen Reihen gegeben. Rolf Mützenich, der heute auch auf der Spargelfahrt, von der wir gerade gehört haben, nochmal wirklich gepriesen worden ist von allen, die da fuhren, als jemand der leisen, der kompromisssuchenden Töne, der hat appelliert an alle Abgeordneten der SPD-Fraktion, einen anderen Stil zu wahren und zu führen und nicht mehr alles durchzustecken auch. Also man muss sich ja vorstellen, da sind ganze Wortprotokolle ja nach außen gesteckt worden, teilweise waren Handys laufen gelassen worden. Und da hieß es heute selbstkritisch, das war aber vielleicht auch ein Verzweiflungsaspekt, weil man eben wenig Raum innen für Kritik hatte. Auch das soll sich ändern.
Und wie wird sich die SPD nun politisch ändern und aufstellen? Weiter vertragstreu wie bisher in der Großen Koalition bleiben oder muss sich da die SPD auch irgendwie stärker noch abgrenzen?
Nun, da will man nichts übers Knie brechen, jetzt auf Themen setzen, sichtbar sein über diesen Sommer und ansonsten sich Zeit nehmen. Denn heute ist klar geworden, für einen Sonderparteitag hat die Partei überhaupt kein Geld mehr. Die Kassen sind leer nach den Wahlkämpfen. Der früheste Zeitpunkt für einen Parteitag wäre Oktober. Und da häufen sich jetzt die Stimmen, die sagen, dann warten wir auch bis Dezember und dann wollen wir vielleicht eine Urwahl und vielleicht wollen wir auch sogar Nichtmitglieder befragen. Das kann man jetzt in zwei Richtungen deuten. Bis Dezember heißt, es wird die Große Koalition möglicherweise erstmal weiter regieren. Umgekehrt kann man aber auch sagen, bis Dezember steht nicht fest, wer die oder der Neue ist und wie dann der Kurs aussieht. Also das hat zwei Seiten.
Tina Hassel, vielen Dank für diese Einschätzungen nach Berlin.
Gern.
In Prag haben Sie Erfahrung darin, den Spitzenpolitikern des Landes auf der Straße die Meinung zu sagen. Auf dem Wenzelsplatz waren heute ungefähr so viele Demonstranten unterwegs wie in den letzten Tagen des Sozialismus vor 30 Jahren. Diesmal geht's gegen Premierminister Andrej Babiš, wie seit Wochen schon. Die Zehntausenden von Demonstranten, sie werfen ihm Amtsmissbrauch vor. Und zudem, genau wie übrigens auch die EU-Kommission, jahrelang unrechtmäßig als Unternehmer EU-Subventionen kassiert zu haben. Ausgerechnet Babiš, der einst die Bewegung Unzufriedene Bürger gegen Korruption in den Politiketagen gegründet hatte. Aus Prag berichtet Danko Handrik.
Ein Student gegen einen Multimilliardär. Mikuláš Mináš schaffte schon seit Wochen, die Massen zu mobilisieren. Am Abend sind es etwa 120.000, die gegen Premier Babiš demonstrieren, so der Veranstalter. Eine der größten Demonstrationen seit der samtenen Revolution 89. Wir haben die Sorge, dass sich hier das Modell Ungarn oder Polen wiederholt. Ein mächtiger Oligarch unterwirft sich den Staatsapparat und die Institutionen. Und wenn sich zeigt, dass er eigentlich zurücktreten sollte, dann kann er das nicht tun, weil ihm faktisch Gefängnis droht. Für den tschechischen Regierungschef sind diese Demonstrationen eine Kampagne. Andrej Babiš, Premierminister, einer der reichsten Tschechen. Besitzer der Agrofert Holding, die derzeit von Treuhändern verwaltet wird, allerdings auf dem Papier, so Kritiker. Das Unternehmen stellt nicht nur Lebensmittel her, Babiš besitzt auch noch große tschechische Tageszeitungen. Er habe zu viel Macht, kritisiert die Nichtregierungsorganisation Transparency International. Er ist ein riesiger Unternehmer und gleichzeitig dominiert er die Politik als Premier und besitzt Medien. Er bekommt gewaltige Summen aus öffentlichen Geldern, aus EU-Fonds, aus nationalen Subventionen. Er saugt öffentliche Gelder. Das ist eine Macht, die sogar Berlusconi in Italien in seinen besten Jahren nicht hatte. Die EU-Kommission stoppte Subventionen an den Babiš-Konzern, stellte in einem vorläufigen Bericht fest, es bestehe ein Interessenskonflikt. Thema heute auch im Parlament. Doch Babiš hat seine Partei fest im Griff und auch die mitregierenden Sozialdemokraten. Die würden bei Neuwahlen, so Beobachter, in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Für Babiš ist der Bericht der EU-Kommission einfach nur haltlos. Der Bericht ist äußerst fragwürdig. Ich betrachte ihn als Angriff auf die Tschechische Republik, als Angriff auf die tschechischen Interessen, als eine Destabilisierung des Landes. Die tschechischen Behörden sollten die Vorwürfe untersuchen. Doch vor allem denen trauen weder Demonstranten noch einige Parlamentarier im Europäischen Parlament. Sie fordern weitergehende Konsequenzen. Babiš dürfe auch an kommenden EU-Haushaltsverhandlungen nicht teilnehmen.
Denn er versucht in diesen Verhandlungen, den Einfluss der EU zu begrenzen, um weiterhin seine Machenschaften fortsetzen zu können. Und da hat das Parlament schon vor Monaten zu Recht gefordert, Er muss wegen des Interessenskonflikts von den nächsten Haushaltsverhandlungen ausgeschlossen werden.
Solange Babiš fest im Sattel sitzt, wollen sie weiter demonstrieren. Den Babiš-treuen Wählern sind diese Diskussion aber egal. Die Wirtschaft brummt. Europa wolle Tschechien zu viel hineinreden, meinen auch jetzt noch viele Babiš-Wähler.
Vor einem Jahr hatte die Bundesregierung eine Suche nach Lösungen für den Pflegenotstand gestartet, unter dem etwas sperrigen Namen Konzertierte Aktion Pflege. Heute stellte sie ihre Ergebnisse vor. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner.
Familienministerin Giffey, Gesundheitsminister Spahn und Arbeitsminister Heil haben in Berlin ein Maßnahmenpaket vorgestellt, das vor allem höhere Löhne im Pflegeberuf und eine bessere Ausbildung vorsieht. Erarbeitet wurde es unter anderem mit Arbeitgebern, Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden. Zur Finanzierung gab es keine Angaben. Heil plant außerdem, dass in der Pflege künftig entweder ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag gilt oder Mindestlöhne. Das lehnen die Arbeitgeber ab. Die deutsche Industrie hat scharfe Kritik an der Arbeit der Großen Koalition geäußert und einen Kurswechsel gefordert. Die Politik von Union und SPD schade den Unternehmen, sagte Verbandspräsident Kempf beim Tag der deutschen Industrie. Bundeskanzlerin Merkel wies die Kritik zurück und hielt der Wirtschaft eigene Versäumnisse vor.
Der Empfang für Bundeskanzlerin Merkel ist freundlich, dann aber folgt eine Generalabrechnung. Die Große Koalition schade den Unternehmen, kritisiert BDI-Präsident Kempf. Er wünsche sich eine entscheidungsstarke Regierung.
Stattdessen erleben wir das mutlose Abarbeiten kleinteiliger Politikfelder und ein ungesundes Maß an Umverteilung. Möglicherweise auch in der Hoffnung auf verbesserte Ergebnisse bei der nächsten Sonntagsfrage. Mit vielen ihrer Themen erreicht die Große Koalition große Teile der Bevölkerung nicht oder nicht mehr. Die Koalition, lassen Sie mich das so deutlich sagen, hat einen großen Teil des in Sie gesetzten Vertrauens verspielt.
Die Bundeskanzlerin spielt den Ball umgehend an die Industrie zurück.
Ich will noch mal darauf hinweisen, dass diese Bundesregierung jetzt 1 Jahr und 3 Monate im Amt ist. Ich könnte jetzt darüber sprechen, wie viele Stunden dieser 1 Jahr und 3 Monate ich damit verbracht habe, mich mit dem Vertrauensverlust der deutschen Automobilindustrie auseinanderzusetzen und den Regelverletzungen. Das will ich jetzt hier nicht tun. Ich will nur sagen, wir haben eine gemeinsame Verantwortung.
Merkel versprach, sich dafür einzusetzen, die Handelskonflikte mit den USA zu beenden, da sonst der Weltwirtschaft eine rumpelige Phase drohe.
Die Marktmacht der Internetkonzerne Google, Facebook und Amazon wird immer größer. Deshalb wollen US-Behörden und der Kongress jetzt eine Untersuchung starten, an deren Ende die Zerschlagung von Unternehmen stehen könnte. Mehr dazu von Stefan Wolf an der Frankfurter Börse.
4 Millionen Mal wird weltweit eine Google-Suche gestartet, pro Sekunde. Der Marktanteil der Suchmaschine liegt bei fast 90%. Amazon beherrscht die Hälfte des Onlinehandels in den USA, macht in Deutschland 4-mal mehr Umsatz als die Kaufhauskette Karstadt Kaufhof. Zu Facebook gehören die Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram, der Messenger und der Nachrichtendienst WhatsApp. Zusammengenommen greifen auf diese Dienste Monat für Monat 5,4 Milliarden Nutzer zurück. Die gesamte restliche Konkurrenz erreicht nicht einmal die Hälfte. Hightech-Aktien standen zeitweise unter Druck. Das US-Justizministerium und die Handelsbehörde können nun prüfen, ob die Konzerne zerschlagen werden. Bei Facebook könnten etwa Instagram oder WhatsApp abgespalten werden. Ziel ist es, Monopole zu verhindern, um über mehr Wettbewerb für fairere Preise zu sorgen.
Gedenken an das Tiananmen-Massaker in China vor 30 Jahren. In der Sonderverwaltungszone Hongkong haben Zehntausende an die blutige Niederschlagung der Demokratiebewegung erinnert. In China ist das Gedenken daran nach wie vor tabu. 1989 demonstrierten Studenten und Arbeiter wochenlang friedlich für mehr Demokratie. In der Nacht zum 4. Juni ging das Regime in Peking mit Panzern und Waffen dagegen vor. Hunderte, vielleicht tausende Menschen wurden getötet. Eine offizielle Aufarbeitung des Massakers gibt es nicht.
Die Idee, die wir Ihnen in der heutigen Ausgabe unserer Reihe Lösungsfinder vorstellen, die wäre nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die Umwelt gut. Denn würden die Mieten in vielen Städten nicht so horrend steigen und die Menschen ins günstigere Umland vertreiben, dann gäbe es morgens vermutlich weniger Staus auf den Straßen, weniger genervte Pendler und weniger CO2-Ausstoß. Es lohnt sich also, für das eigene Zuhause andere Wege zu gehen, so wie zum Beispiel in Freiburg mit dem Mietshäuser-Syndikat. Einer Gesellschaft, die Häuser kauft, ohne damit Geld verdienen zu wollen und deshalb eine Wohnung vor allem für junge Familien bezahlbar macht. Jenny Rieger.
Freiburg im Breisgau. Knapp 230.000 Einwohner und es werden immer mehr. Die Mieten explodieren, aber nicht hier. Ein Neubaugebiet unweit des Zentrums. Mittendrin diese drei Häuser, seit kurzem Heimat auch für sie, Familie Maas Adolf. 6,70 Euro zahlt die fünfköpfige Familie pro Quadratmeter. Im Nachbarhaus gegenüber kostet der Quadratmeter ganze 10 Euro. Der Unterschied, ihr Haus ist ein Projekt des Mietshäuser-Syndikats.
Ein Mietshäuser-Syndikat ist ja erstmal ein wirtschaftliches Unternehmen. Der Unterschied aber zu einem zu einem normalen Haus, von einem Investor beispielsweise oder auch von der Stadtbau, ist, dass wir kein Gewinnstreben haben. Es wird keine Rendite gemacht und niemand verdient sich damit eine goldene Nase.
Finanziert wurde das Haus durch Landeszuschüsse und Bankkredite, vor allem aber durch viele kleine Direktkredite. Organisiert ist es als GmbH mit wechselnden Geschäftsführenden. Sprich, niemand ist Eigentümer. Niemand besitzt den Wohnraum, niemand wird ihn vererben. Das Haus gehört sich selbst, sagen die Bewohner gerne, und fühlen sich doch alle verantwortlich.
Wenn wir ausziehen, dann ziehen wir aus, wie wir aus einer Mietwohnung auch ausziehen würden. Und trotzdem sind wir eine Verantwortungsgemeinschaft, weil dieses Haus uns allen gehört als Gemeingut.
Gemeingut, ein Schlüsselwort im Syndikat, vielleicht aber auch für die generelle Wohnraumproblematik. Denn hier sehen Experten schon lange eine bedrohliche Schieflage.
Die Wohnung als Sozialgut und als Wirtschaftsgut. Und diese Balance zwischen Sozialgut und Wirtschaftsgut ist verloren gegangen. Also man kann dann von einem Marktversagen reden, von einem Politikversagen reden. Und es ist dringend notwendig, wieder diese Balance herzustellen.
Die Idee vom Syndikat entsteht in den 90er Jahren hier in Freiburg. Inzwischen wohnen in Deutschland etwa 5000 Menschen in Syndikatsobjekten. Eines der ersten war SUSI, die selbstorganisierte unabhängige Siedlungsinitiative. 4 ehemalige Kasernengebäude, Platz für knapp 300 Menschen. Dank Fördergeldern und viel Eigeninitiative schafft es die SUSI bis heute, die Mieten gering zu halten, bei gerade mal 5,50 Euro pro Quadratmeter.
Da verdient niemand dran. Wir machen da keine Rendite damit, ja. Das ist überhaupt nicht beabsichtigt, ja. Sondern wir wohnen hier, wir möchten ja hier auch günstig wohnen, ja. Und wir wollen auch sicher wohnen.
Sicher. Denn die Häuser des Syndikats werden dem Markt dauerhaft entzogen, sollen nie verkauft werden. So entsteht auf unbegrenzte Zeit günstiger Wohnraum, der einer großen Zahl von Menschen nutzen kann. Eine urlinke Idee, die jedoch langsam Einzug hält, auch in breitere Schichten der Gesellschaft.
Urbanes Wohnen heißt vielschichtiges Wohnen. Und deshalb ist es auch für Miethaus-Syndikat-Projekte wichtig, dass sie nicht nur für ein sehr begrenztes Milieu bauen, sondern sich zunehmend auch diversifizieren.
Doch ist es wirklich etwas für die breite Masse, das Leben im Syndikat? Denn diese Wohnform hat auch ihren Preis und der heißt Engagement. Regelmäßig sitzen die Bewohner zusammen, beschließen, was renoviert wird, wer einziehen darf und auch, ob sie sich selbst die Miete erhöhen sollen. Das kostet Zeit und Nerven.
Ich glaube nicht, dass das Modell des Mietshäuser-Syndikats jetzt die eine Lösung ist für die Wohnraumfrage. Es braucht bestimmt ganz viele Lösungen und man muss schon genau schauen, dass ein Haus auch mit den Bewohnerinnen in der Lage ist, dieses Haus zu stemmen.
Immerhin, 150 Menschen haben in diesen neuen Häusern bezahlbaren Wohnraum nicht einfach gefunden, sondern selbst geschaffen. Und das nicht nur für sich, sondern auch für alle, die nach ihnen hier wohnen werden. Vielleicht nicht die eine Lösung, aber zumindest ein Baustein für einen entspannteren Wohnungsmarkt.
Und nun zu einem potenziellen Krimi der Kirchengeschichte und der Frage, muss die Historie des Mainzer Doms vielleicht umgeschrieben werden? Ist das weltbekannte Gebäude etwa gar nicht der erste und einzige Dom der Stadt am Rhein, sondern hat in Wirklichkeit einen noch viel älteren Vorgängerbau? Um das zu klären, muss kein geringerer als der ehrwürdige Erzbischof Erkanbald seine Knochen herhalten. Buchstäblich, beziehungsweise das, was davon übrig geblieben ist. Denn Erkanbald starb vor fast 1000 Jahren. Und sollte sich in einem Sarg, der in der heute evangelischen Johanneskirche entdeckt wurde, Überreste von Erkanbald befinden, dann wäre das der Beweis, dass St. Johannes sozusagen der alte Dom zu Mainz ist. Heute wurde der Sargdeckel gelüftet, ob damit aber auch das Geheimnis? Stefan Lehnhardt war dabei.
Dort hinten, der hohe Dom St. Martin zu Mainz. Schon lange vermuten Historiker, dass er einen Vorgänger haben muss. Eine ältere, wenn auch kleinere Schwester, die Johanneskirche. Und in ihrem Innern ruht möglicherweise der endgültige Beweis dieser Vermutung, wenn dies hier tatsächlich das Grab von Erzbischof Erkanbald wäre. 1000 Jahre hat diesen Sarg niemand mehr geöffnet, doch heute soll sein Geheimnis gelüftet werden. Von ihm und seinem Team. Er versucht es mit Galgenhumor gegen die Anspannung.
Es geht zwischen Heilkrampf und freudiger Erwartung. So dazwischen irgendwo oszilliert das.
Angst?
Können Sie eine andere Frage stellen?
Eigentlich sollte vor 6 Jahren nur eine Fußbodenheizung verlegt werden. Doch je tiefer sie gruben, umso mehr gab diese Kirche preis. Kanalsysteme oder auch Fliesen aus dem Mittelalter. Und so viel ist nun klar, die Johanneskirche ist eine der ältesten der Republik. Archäologen, Anthropologen, Textil- und Röntgenexperten, eine Truppe in Schutzanzügen, um die DNA nicht zu verschmutzen. Eine Stimmung irgendwie zwischen Indiana Jones und Tatort. Und dann geht's los. 700 Kilo wiegt der Deckel. Nach nur 4 Minuten ist es geschafft. Zu erkennen, Reste eines Skeletts und etwas Gold.
Das Goldarmband oder die Goldborte am Gewand und am Kopf das Stirnband. Das haben Sie gerade gesehen.
Schuhe.
Mir ist nicht aufgefallen, dass er einen Ring bei sich hätte.
Kein Ring, kein Bischofsstab, keine erkennbare Mitra. Aber so viel scheint sicher, ein Mensch in Priestergewand. Doch ist es Erkanbald? Das bleibt heute unklar und trotzdem keine Enttäuschung.
Wir Archäologen sind genügsame Menschen. Wir sind erwartungslos bei dem, was wir tun und freilegen. Und das ist die beste Haltung, um positiv überrascht zu werden. Das ist kein Modus vivendi für Archäologen, dass es uns nicht langweilig wird, sondern es ist wirklich auch das beste Herangehen an Dinge, die kompliziert sind.
DNA-Analyse oder auch Radiokarbon-Datierung sollen das Komplizierte nun vereinfachen, damit möglichst schnell klar ist, ob St. Johannes wirklich die ältere Schwester des Hohen Doms zu Mainz ist.
Und damit zu den Geheimnissen des Wetters. Der Juni hat ja schon mal gezeigt, dass er Wärme kann. In manchen Gegenden, da war schon wieder zu viel Wärme. In Brandenburg etwa, da brennen einige Wälder. Sven Plöger, wie heiß sind denn die weiteren Aussichten?
Ja, sehr heiß, Ingo. Morgen geht's mit den Temperaturen noch weiter bergauf. Teilweise werden wir dann 35 im nördlichen Sachsen-Anhalt, vielleicht sogar 36 Grad erreichen. Ganz aktuell ist ein anderes großes Thema da, nämlich diese schwere Gewitterfront, die im Moment von Frankreich über Holland und Belgien, also je nach Breitenkreis, dann unterwegs ist in Richtung nach Nordrhein-Westfalen. Und das möchte ich Ihnen zeigen. Das ist unser Blitzcomputer. Gegen 17 Uhr der Zustand. Hier die ersten Blitze auch in der Region Paris. Und jetzt lassen wir den mal laufen. Und Sie können sehen, wie sich hier dieses lange Band von vielen, vielen Gewittern formiert. Und jetzt gerade schon in Nordrhein-Westfalen im Westen den Kreis Heinsberg erreicht hat. Der Kreis Viersen und der Kreis Kleve werden jetzt wirklich betroffen sein. Hagel, Platzregen, Sturmböen. An der Grenze zwischen Belgien und Frankreich wurden schon über 130 Kilometer pro Stunde gemessen. Also da wirklich, wenn man irgend kann, einfach drinbleiben, zu Hause bleiben, nicht unterwegs sein. Es kann wirklich ziemlich kräftig zu und her gehen. Und dann gibt's hier noch vorlaufende Gewitter über dem Hunsrück. Die reichen jetzt so, dass sie auch ein bisschen nach Hessen reinlaufen, hier zumindest in den Süden des Landes. Ganz kurz noch der Radarfilm, der das Ganze nochmal bestätigt. Und hier diese intensiven Signale, die jetzt hier aufkommen, kurz vor Nordrhein-Westfalen. Also der Blick nochmal in die Nacht gerichtet. Ich wiederhole das. Schwere Gewitter im Westen möglich, sonst eher klar. Temperaturen in einigen Städten morgen früh nicht unter 20. In Bayern kühler, 10 bis 14 Grad. Der morgige Vormittag, da gibt es die letzten Tropfen dieser nächtlichen Gewitter hier im Norden. Ansonsten wieder viel Sonnenschein, vor allen Dingen in der Osthälfte der Republik. Am Nachmittag dann einzelne kräftige Gewitter, vor allen Dingen im Westen, werden sich auch in der Nacht zum Donnerstag intensivieren. Sonst sind sie nur örtlich vorhanden. Drumherum sonnig und trocken und eben sehr heiß, 30 bis 35 Grad, nur am Wasser deutlich deutlich kühler. Wir gucken nach dem Wind auf die Aussichten und da geht es darum, dass es am Donnerstag in der Osthälfte schwere Gewitter geben kann. Auf Südwesten wird es kühler und Freitag ist der Sommer zurück. Also ein wildes Hin und Her, Ingo, im Moment in der Wetterküche.
Spannende Woche. Vielen Dank, Sven Plöger, für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter gleich mit 3 Folgen aus der Krimiserie Mord mit Aussicht. Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.